der RT-Deutsch-Newsletter von Ivan Rodionow.
Liebe Leser, das Beste kommt immer zum Schluss. So auch die deutsche Corona-App. Sie sei die beste ihrer Art, wenn auch nicht die erste. Der Kanzleramtschef Helge Braun ist davon überzeugt, sagte er am Dienstag nach der Präsentation der Anwendung. Ihre Nutzung soll freiwillig sein. Doch wie freiwillig? Darum ist nun der politische Streit entbrannt. Was, wenn der Arbeitgeber sie verlangt? Was, wenn man die App zum Betreten eines Hotels, Restaurants, Sportstudios oder Flugzeugs vorweisen muss? Und was ist dann mit denjenigen, die kein Smartphone besitzen? Die App sei ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung, verkündete Braun. Doch genau das wirft die Frage nach dem Timing auf. Welchen Sinn macht eine App zur Erkennung von Corona-Infizierten, ausgerechnet wenn die Pandemie hierzulande im Endstadium vor sie hindümpelt? Und ob die vielbeschworene zweite Welle noch kommt, bleibt eher spekulativ. Zumindest sind sich die Experten darüber uneinig. Belege für einen richtig großen Effekt durch den Einsatz diverser nationaler Corona-Apps gäbe es bisher nicht, konstatierte jüngst das Handelsblatt. Selbst in Singapur, Vorreiter in Sachen Corona-App, nutzt etwa nur jeder Fünfte die Tracing-Software. Und in Frankreich wurde die App in den ersten 2 Wochen lediglich 1,5 Millionen Mal heruntergeladen. Dann kam noch heraus, dass die Anwendung doch viel mehr Daten sammelt, als sie eigentlich soll. Keine gute Empfehlung. Wie groß dieser Schritt in Wirklichkeit war, den die Bundesregierung mit dem neuen Tool gemacht hat, kann erst nach Wochen der praktischen Nutzung gemessen werden. Nur 25.000 US-Soldaten sollen demnächst in Deutschland verbleiben, wenn Donald Trump es mit dem Teilabzug ernst meint. Immer noch das mit Abstand größte Kontingent des US-Militärs in Europa. Die Bundesrepublik schulde der NATO Milliardenbeträge, so begründet Trump sein Abzugsvorhaben und stößt damit auf Widerstand auch in Teilen der eigenen Partei. Einige Republikaner sehen dadurch amerikanische Sicherheitsinteressen beeinträchtigt. Wohl zu Recht. Über die Bundesrepublik laufen Kommandoleitungen, Nachschub- und Versorgungsrouten für die US-Militäreinsätze in Nahost und Afrika. Das macht Deutschland zum wichtigsten Drehkreuz, aber auch zur Geisel der US-Kriegsplanungen. Diverse deutsche Sicherheitspolitiker und Transatlantiker, was hierzulande fast ein und dasselbe ist, brachen in Lamentationen aus. Die amerikanischen Soldaten seien ein Garant der deutschen Sicherheit. Wobei die einzige Sicherheit, die sie garantieren, ist die eines vorgeschobenen Aufmarschgebietes in den Szenarien der Pentagon-Strategen. Die Bundesregierung will erstmal abwarten. Was anderes bleibt ihr wohl nicht übrig. Die Entscheidungen fallen in Washington. Es knirscht auch ohne Trumps Ankündigung im NATO-Gebälk. Es gäbe ein türkisches Problem innerhalb der Allianz, warnt Frankreich. Die türkische Marine manövriere extrem aggressiv vor der libyschen Küste. Ganze 3 türkische Fregatten begleiteten einen Frachter, der offenbar Waffen nach Libyen transportierte. Ein klarer Verstoß gegen das Embargo. Die Bundesregierung zeigte sich darauf ratlos, was besonders peinlich ist. Denn ausgerechnet der deutsche Außenminister präsentierte sich als Motor der Konfliktregelung. Und die deutsche Marine kreuzt vor der Küste des Landes im Rahmen der Überwachungsmission Irini. Ankara blockiert auch die Umsetzung des sogenannten Verteidigungsplanes der NATO an der Ostflanke. Verteidigung sieht in bester Orwellscher Sprache weitere Kriegsvorbereitungen in Polen und im Baltikum vor. Natürlich nur, um Russland abzuschrecken. Ein Schelm, wer was anderes denkt. Nun weigert sich die Türkei, den sogenannten GRP, Graduated Response Plan, zu verabschieden. Sie verlangt dafür Zugeständnisse wie Einstufung der Kurdenverbände, die sie in Syrien bekämpft, als Terrororganisationen. Mittlerweile haben die US-Militärs auch die Ukraine fest in ihre Planung einbezogen. Das ärmste Land Europas erhält neue Waffen aus Amerika für seinen Bürgerkrieg. Seit der YouTuber Riso sein jüngstes Zerstörungsvideo veröffentlicht hat, fliegen Fetzen durch die Medienlandschaft. Neben dem Jubel hat er auch viel Schelte ausgelöst. Oder Maßregelung. Die Journalisten der von Riso angerempelten Medienhäuser schlagen nun zurück und unterstellen ihm, er sei manipulativ, interessengetrieben, werde bezahlt und hinter ihm stünde eine Produktions- und Werbemaschinerie. Alles Sachen, mit denen sie sich mit Sicherheit bestens auskennen. Dabei bietet seine einstündige Zerstörung der Presse durchaus Anlass für eine kritische Auseinandersetzung. Wo genau? Damit beschäftige ich mich in meinem Kommentar, der die Zerstörung und die Gegenzerstörung unter die Lupe nimmt.